Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und der Frage, was mit Menschen passiert, wenn sie lesen? Dazu hat die Autorin Veronika Reichel ein literarisches Experiment aufgelegt. Sie hat Leserinnen und Leser nach ihrer Lektüre philosophischer Texte interviewt und selbst daraus Erzählungen zu diesem Buch geformt, das Gefühl zu denken. Gleich hören wir, welche Erfahrungen Veronika Reichel selbst damit gemacht hat. Sie ist zu Gast in dieser Lesart. Schön, das wieder zu hören. Sie ist Kommunikationsdesignerin, hat darüber gearbeitet, promoviert, wie man theoretische Texte in Bilder überführt. Sie gibt Performance-Lectures bei wissenschaftlichen Konferenzen. Sie hat beim Open-Mic-Wettbewerb gewonnen und seit letztem Jahr ist sie Vorstand des Vereins Expedition Philosophie. Und zu einer solchen ist Veronika Reichelt jetzt als Autorin ihres neuen Buches aufgebrochen, Das Gefühl zu denken, Erzählungen über das Lesen. Willkommen, guten Morgen, Frau Reichel im Deutschlandfunk Kultur.
Schönen guten Morgen.
Beschreiben wir erstmal das Projekt. Sie haben 50 Interviews geführt mit philosophisch versierten Frauen und Männern und sie nach ihren Leseerfahrungen befragt. Das hätte natürlich ein interessantes Gesprächs-, Sachbuch-, Interviewbuch werden können. Sie haben aber daraus Erzählungen gemacht. Was war das für eine Idee? Warum haben Sie sich für diese Form entschieden?
Ich glaube, man kann in Erzählungen man kann da kleine Motive schärfen. Es muss nicht alles für alle stimmen. Und was auch ganz wichtig war, diese Interviews waren vertraulich. Und ich habe auch alle, die mitgemacht haben, haben hinterher die Erzählungen abgenommen, also ihre Zustimmung gegeben. Und die Menschen erzählen davon Dingen, über die sie so im ihrem beruflichen Kontext nicht erzählen dürften. Da geht es um Ängste, da geht es ums Nicht-Verstehen ganz oft. Da geht es um ganz persönliche Motive, wo das doch immer eine Wissenschaft sein soll. Und deshalb war dieser geschützte Rahmen ganz wichtig. Und Erzählungen können es einfach lustig machen und auf bestimmte Punkte verschärfen, zu schärfen.
Weil Sie gerade sagen, Frau Reichel, es muss nicht alles stimmen. Was haben Sie denn erfunden?
Gar nicht so viel, aber ich habe das Setting erfunden und ich habe manchmal zwei Personen in eine Geschichte zusammengeführt. Ich habe manchmal tatsächlich eher Sachen sanfter gemacht, weil mir meine Probeleser gesagt haben, das klingt erfunden. Niemand würde sagen, dass er sich wirklich komplett an Hegel festhält. Es ist gar nicht so viel, aber es gibt so kleine Verschiebungen und auch Dinge, die Leute nicht etwas unkenntlich machen.
Sie schreiben auch im Nachwort, die Gespräche, die Sie in Cafés, in Küchen, auch über Telefon oder Zoom digital geführt haben, die seien manchmal so ein bisschen wie eine klassische Psychoanalysesitzung gewesen.
Das ist vielleicht ein bisschen viel, aber es war dieser Moment, dass jemand über das erzählt, was ihm am allerwichtigsten ist. Weil Philosophie liest man, wenn man das wirklich will. Das ist so anstrengend, das tut man nicht, wenn man nicht sich sehr, sehr viel davon verspricht. Und wenn ich dann ein Gespräch mit jemand führe, der mir von dieser ganz zentralen Sache erzählt, von der man sonst nie eine halbe Stunde am Stück oder eine Stunde am Stück erzählt, dann ist das sehr persönlich und dann ist das ein tatsächlich besonderer Moment.
Nehmen wir mal ein erstes Beispiel genauer in den Blick, Frau Reichel. Vorher müssen Sie uns aber ein bisschen inhaltlich einstimmen, denn es geht um eine Derrida-Spannung. Also Jacques Derrida, bedeutender französischer Philosoph, Poststrukturalismus. Ich könnte mit meiner gesunden Hallbildung jetzt vielleicht zwei Sätze zu ihm sagen, die einigermaßen stimmen. Ich konnte seine Texte ehrlich gesagt nicht im Ansatz verstehen. Sagen Sie es uns vorab, was ist so das Besondere an Derrida und seinem Denken?
Puh, jetzt fordern Sie mich schon heraus. Also Derrida ist ein Denker, der zum Beispiel sehr stark, das hat mich immer fasziniert, über die Sprache nachgedacht hat und darüber, dass die sich ständig verändert, dass da ständig Bedeutung zirkuliert, dass sich ständig etwas austauscht, dass wir eigentlich nie denselben Satz nie gleich lesen. Und Ja, das ist so eines der Themen, die mich
passt zur Erzählung, die Sie daraus gemacht haben, Frau Reichel. Es geht hier um eine besondere Derrida-Spannung. Und wie baut sich die nun auf bei der Probandin, nenne ich sie jetzt mal, Ina, die Sie getroffen haben? Was passiert da?
Naja, sie liest das und wenn sie ganz entspannt ist, funktioniert es nicht. Sie muss sich zusammennehmen, sie muss sich anspannen, sie muss das alles im Kopf haben. Und ich glaube, es entsteht so ein Gefühl, dass man auch tatsächlich sich anders, sie fühlt sich in diesem Moment anders, als sie sich sonst fühlt. Und in gewisser Weise ist das auch ein sehr schönes Gefühl. Und es ist aber schwer, diese Konzentration lange zu halten. Man sinkt dann wieder zurück und man fühlt sich dann ein bisschen schuldig, weil man zurückgesunken ist.
Nummer zwei, da warten wir auf einen Plop mit Lissy, die Jean-Luc Nancy liest. Auch zu diesem Philosophen vielleicht eine ganz kurze Charakteristik von Ihnen, Frau Reichel?
Ja, Jean-Luc Nancy ist 1940 geboren, ist auch einer der Franzosen. Und Nancy schreibt sehr viel über den Körper und über Haut und über Berührtwerden, über Verletzlichkeit und über Gemeinschaft und den Einzelnen und wie die sich zueinander verhalten. Und das Besondere an Nancy ist, dass der eine sehr poetische Sprache hat, die wirklich manchmal liest sich das wie Lyrik und manchmal folgt es auch sehr der Logik der Sprache. Und es gibt eine ganz besondere Gruppe von Menschen, die das sehr lieben. Ich glaube, die haben wieder oft was gemeinsam.
Und Lissy wartet bei ihm drauf, dass es plopp macht. Was meint sie denn damit?
Lissy ist wie so viele von uns extrem besorgt über den Zustand der Welt und sie hat seit vielen Jahren sich politisch engagiert, sich im Umweltschutz engagiert, sie fliegt nicht mehr, sie ist vegan, sie kümmert sich um alles und die Welt wird nicht besser, sondern sie wird schwieriger. Und sie hat das Gefühl, wenn es eine Lösung gibt, dann gibt es sie bei Nancy und es gibt sie bei Nancy, weil er keine einfache Lösung anbietet. Gerade weil er sagt, ich weiß es nicht, aber ich gucke ganz genau und ich kümmere mich ganz vorsichtig darum, wie wir gut miteinander umgehen, könnte dort die Lösung liegen. Genau, und diese Lösung zu haben, wäre der Plop. Dann könnte man weiterleben und sich dabei gut fühlen.
Man lauert schon, wenn man ihr Buch liest, immer so auf diese Begriffe. Das ist eigentlich schon sehr lustig mit dem Plop. Und es gibt am Ende noch ein letztes Beispiel nochmal, weil es auch so hübsch ist, das Butler-Ding. Da geht es um Judith Butler, die Ikone moderner feministischer Philosophie. Und hier lernen wir Carla kennen, die Judith Butler zweimal liest. Einmal als Studentin und einmal als Philosophiedozentin mit 42 Jahren. Was ist denn hier das Ding?
Das Ding ist Das ist eine Figur, die bei Judith Butler laut meiner Interviewpartnerin sehr oft auftaucht. Und das ist diese Idee, dass zwei gegensätzliche Bewegungen gleichzeitig aktiv sind. Also es ist zum Beispiel möglich, dass ich jemanden Verletzlichen sehe und es gibt in mir einen starken Impuls, dass ich den beschützen möchte. Und gleichzeitig macht mich diese ausgestellte Verletzlichkeit aggressiv. Und ich fühle gleichzeitig eine starke Aggression und ich fühle diesen Wunsch zu schützen. Und in dieser Geschichte ist diese Bewegung dieser Gleichzeitigkeit das Butler-Ding.
Sie haben vorhin schon gesagt, Frau Reichel, dass Sie allen Probanden, nenne ich sie gerne, also allen Interviewpartnern, die Erzählung, fertige Erzählung vorgelegt haben. Die haben sie dann abgenommen. Wie waren denn die Reaktionen? Haben die sich wiedererkannt gefühlt und sozusagen in ihrer Lektüre verstanden gefühlt?
Also es ist sehr unterschiedlich. Ich hatte schon das Gefühl, dass viele kurz geschluckt haben, dass da was zurückkam, was sie so nicht erwartet haben. Es gab aber ganz wenig Änderungswünsche. Und es gab viele Interviewpartner, die hinterher gesagt haben, ich erkenne mich, aber ich bin das nicht mehr. Ich bin jetzt anders. Ich war mal so, aber ich habe mich, das dazwischen Interview und Geschichten liegen 2-3 Jahre oft, ich habe mich in dieser Zeit komplett verändert und bin jetzt woanders.
Und wie ging es Ihnen selbst, Frau Reichel? Hat sich denn über dieses Buch, über diese Arbeit auch Ihr Gefühl zu denken verändert, wenn es ums Lesen geht?
Eigentlich muss ich das erst noch feststellen. Weil ich habe, während ich dieses Buch geschrieben habe, immer den Text gelesen, um den die jeweilige Erzählung sich dreht. Und ich habe seitdem nur so klein, also es ist, ich habe es nicht nochmal, ich habe kleine Texte gelesen, aber keine ganzen philosophischen Bücher. Ich bin noch nicht ganz, weiß es noch nicht genau.
Und wird es weitergehen in Ihrer Literatur? Sie machen ja so viel Literarisches, also sozusagen diese Denkerfahrung in Literatur zu übersetzen, wäre ja auch reizvoll, das vielleicht mal mit literarischen Texten auszuprobieren.
Das ist sicherlich auch möglich, aber ich glaube, dazu gibt es in gewisser Weise schon sehr viel. Also es gibt Radiosendungen, wo danach gefragt wird, was man gerade gelesen hat und was die wichtigsten Bücher im Leben gewesen sind und was die verändert haben. Also ich glaube, zur Literatur kann man das auch machen, aber das Schöne an diesem Projekt war, dass ich das Gefühl hatte, ich kann von was erzählen, wovon noch nicht so viel erzählt wurde. Und über das Lesen von Literatur wurde schon eine ganze Menge erzählt.
Wenn Sie es mal machen, können Sie mich fragen, dann erzähle ich Ihnen mal, wie ich mich fühle, wenn ich Thomas Mann lese oder so.
Das würde ich sofort wissen wollen.
Vielen Dank, Frau Reichel, für Ihren Besuch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen.
Vielen Dank.
Und das Gefühl zu denken, das Buch von Veronika Reichel ist im Mattes und Seitz Verlag erschienen mit 252 Seiten für 22 Euro. Und jetzt auf zu ganz anderen literarischen Veranstaltungen mit den beiden Buchhändlerinnen Karin Hecher und Kirsten Wegerhoff, die im Ruhrgebiet nach Ladenschluss Extraschichten schieben, bei der Kundschaft zu Hause nämlich, mit Home Stories. Ein Konzept, das an die guten alten Tupperware-Partys erinnert. Statt Schüsseln gibt es allerdings packende Literatur. Unsere Autorin Corinna Wegerhoff, mit der gleichnamigen Buchhändlerin nicht verwandt oder verschwägert, war für uns ein Abend lang dabei.
Einmal durch den Vorgarten und an der Treppe abstellen. Karin Hecher und Kirsten Wegerhoff stehen mit 7 Bücherkisten vor einem Einfamilienhaus in Gladbeck.
So, alles klar, dann.
Hinter der Haustür schnelle Schritte. Die Buchhändlerinnen werden bereits sehnsüchtig erwartet.
Da sieht sie!
Ja!
Da sieht sie!
Gastgeberin Eva Wingertz begrüßt die beiden mit Umarmung. Es ist nicht das erste Mal, dass die Mitarbeiterinnen der Buchhandlung Humboldt nach Ladenschluss zu ihr nach Hause kommen. Home Stories heißt dieser Service, bei dem Karin Hecher und Kirsten Wegerhoff in privater Runde Neuerscheinungen vorstellen und bei Interesse auch gleich verkaufen. Der Esstisch der Familie Wingertz wird gerade schon zur Auslage.
Dein Büchertisch, weil die Menschen können ja nicht mehr leben ohne die Bücher, die wir heute Abend vorstellen. Aus dem Grunde könnt ihr die dann sofort hier kaufen. Wir haben aber auch immer noch ein bisschen Zugaben dabei. Bei Eva gibt es immer Kochbücher.
Ja, immer.
Und noch ein paar Schlitzerkrimis.
Ja, Schlitzer, aber die Schlitzerfrau ist nicht da.
Eva Wingertz spricht von ihrer 80-jährigen Mutter, die heute nicht da ist, aber blutrünstige Krimis liebt.
Ja, die richtig fiesen.
Bei ihrer Tochter trudeln nach und nach 10 Freundinnen ein.
Hallo.
Ja, also wir machen das 2-mal im Jahr, 1-mal im Sommer auf der Terrasse. Das heißt auch bei Eva auf der Terrasse. Und wir machen es im Winter bei Eva vor dem Kamin, wobei der Kamin tatsächlich ein Fernsehkamin ist. Wir lieben alle Bücher und wir lieben es auch, darüber zu diskutieren und noch ein bisschen darüber zu reden, und das macht total Spaß. Das ist so meine Veranstaltung, die ich einfach liebe.
Das Wetter spielt heute Abend auch mit. Die Luft im Garten ist lau, der Cocktail schon kalt gestellt.
Danke, liebe Eva, dass du uns wieder so schön gemacht hast.
Die beiden Buchhändlerinnen reichen kleine Geschenktütchen und Bücherlisten, auf denen sich die Frauen gleich Notizen machen können.
Und jetzt haben alle was zu trinken, alle haben geschnabbelt, sich Hallo gesagt, dann fangen wir einfach an. Erstes Buch.
Jetzt wird es ganz leise in Gladbeck auf der Terrasse.
René Rosen, Cosmopolitan. Die Zeit der Frauen. Also, wir sind 1965 in New York. Und es geht um die Zeitschrift Cosmopolitan tatsächlich. Die Auflagezahlen sind runtergegangen, sie wollten nicht sterben lassen und haben dann was ganz Verrücktes gemacht. Sie haben sich nämlich überlegt, diese Frauenzeitschrift könnte doch mal mit dem Chefredakteurenposten mit einer Frau besetzt werden. Der Irrsinn, oder?
Mit Humor und gut recherchierten Hintergrundinformationen taucht Kirsten Wegerhoff in die Story ein, umreißt packend den Plot, beschreibt anschaulich die Charaktere. Und ganz genauso macht es ihre jüngere Kollegin Karin Hecher. Im Wechsel stellen die beiden Romane, Krimis, Thriller vor, von Bestseller-Autoren wie T.C. Boyle und Sebastian Fizek und auch aus bislang unbekannter Feder.
22 Bahn von Caroline Wahl, und ich muss unbedingt erwähnen, das ist ihr Debüt und das müsst ihr beim Lesen unbedingt im Kopf behalten, weil das ist sprachlich so hervorragend. Das hat mich tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich geflasht.
Schnell ist klar, hier sitzen zwei Frauen, die ihren Job und Bücher lieben.
Es geht letztendlich um Leidenschaft, ums Brennen, dass es ein Buch ist, wo man halt einfach von überzeugt ist, dass es die Leute anspricht, was zum Klingen bringt.
Wir haben den Vorteil bei diesen Home Stories, dass die Leute uns einfach ihre Zeit schenken. Das ist im Laden häufig nicht so. Ich brauche noch ganz schnell was, ich brauche eine Besorgung. Aber dass sich jemand Zeit nimmt und zuhört, das hat man eigentlich sehr, sehr selten. Genau das ist das ja, was die Leute hier in diesen Runden besonders interessiert. Die wollen ja meine Begeisterung für dieses Buch erleben. Und das ist natürlich schön.
Karin Hecher ist erst im zweiten Jahr mit auf Tour. Und auch Kirsten Wegerhoff, Leiterin der Humboldt-Filiale in Kirchhellen, hat die Idee schon übernommen.
2007 hat mein damaliger Chef das gemacht, dass er eben in Büchereien gegangen ist und die Bücher da vorgestellt hat. Und dann kam halt irgendwer und sagte, kommen Sie denn auch mal zu mir nach Hause.
Gesagt, getan. Inzwischen sind die Nachfolgerinnen zweimal im Jahr im Ruhrgebiet auf Tour. Bei der Auswahl des literarischen Genres richten sie sich ganz nach den Vorlieben der Kundschaft.
Total unterschiedlich. Wir haben jetzt gerade eine Veranstaltung gehabt, bei der wir nur Krimis vorgestellt haben.
Ausgerechnet ein Pärchenabend im benachbarten Bottrop. 12 Bücher werden jeweils präsentiert plus Zugabe. In Gladbeck ist das heute der Roman »Die Tage in der Buchhandlung Morisaki« von dem japanischen Autor Satoshi Yagisawa.
Das nimmst du, wenn es fertig ist, in den Arm, weil es halt einfach total schön ist. Und damit sind wir durch.
Darauf noch ein Gläschen. Dann geht es am Büchertisch in der Küche zum geschäftlichen Teil des Abends über.
18 sind's
da. Es muss zwar nicht, aber es kann gekauft werden. Bücherfan Martina sagt, bisher habe sie das nie bereut.
Ich habe bis jetzt noch kein einziges Buch an die Seite gelegt, was ich mir an einem solchen Abend mitgenommen habe.
Ja, Prösterchen auf der Terrasse. Was für ein hübsches Konzept. Man muss nur Ideen haben, wie die beiden Buchhändlerinnen Karin Hecher und Kirsten Wegerhoff im Ruhrpott.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Einen Debütroman aus Russland wollen wir uns anschauen, geschrieben von der noch jungen Autorin Oksana Wasjakina. Die Wunde heißt das Buch, und unsere Kritikerin, Kollegin und Spezialistin für alle osteuropäische Literatur ist Olga Hochweiß, sie ist im Studio. Hallo.
Guten Morgen.
Olga Wasjakina ist Jahrgang 1989, sie war also wenig über 30, als ihr Roman 2021 in Russland erschienen ist. Wer ist denn diese Autorin, was weiß man von ihr?
Also wichtig ist, sie wurde in Sibirien geboren, in einem Ort namens Ust-Ilimsk. Im Buch zentral kein Postkartenmotiv, es ist erst in den 60er Jahren aus dem Boden gestampft worden, aus dem Boden der Taiga in der Mitte von nichts gewissermaßen für den Bau eines Kraftwerks. Wenige Menschen, endlose Wälder, Schnee bis in den Mai hinein, hier würde ein einzelnes Leben nichts zählen, sagt die Autorin an einer Stelle im Buch. Sie hat diesen Ort selbst als 16-Jährige verlassen. Sie lebte erst in Novosibirsk, dann kam sie nach Moskau, wo sie am Gorki-Institut, an diesem renommierten Literaturinstitut, studierte. Sie hat sehr früh Gedichte geschrieben, Lyrikbände veröffentlicht, teilweise im Selbstverlag. Sie wurde aber auch bekannt, und das ist wichtig, als feministische Aktivistin und als Frau, die Frauen liebt und auch explizit darüber schreibt. Auch gerade in diesem Prosawerk, das autofiktional ist, also Oksana Wasjakina spricht unverhüllt von sich selbst in der Ich-Form.
Und wovon erzählt sie nun im Roman? Was ist das für eine Wunde?
Die Wunde ist ihre Mutter und das Leben, das die beiden gemeinsam in Ust-Ulimsk geführt haben. Diese Mutter war 19, als Oksana geboren wurde, keine 50, bei ihrem Tod durch Brustkrebs. Und dieser Tod, dieses Ereignis ist wie so ein Stein, der im Wasser unterschiedliche Kreise zieht in alle Richtungen. Da sind also erstmal Erinnerungssplitter aus ihrer Kindheit und Jugend. Die zeichnen ein Bild dieser Mutter, einer einst attraktiven Frau, die ihr Leben lang in der Fabrik gearbeitet hat, deren größter Luxus es war, Fleischwurst ohne Brot essen zu können, wenn es Geld dafür gab. Und mit ihren wechselnden Männern hatte diese Frau wenig Glück. Gewalt, Sex, Alkohol waren immer präsent in dieser kleinen Wohnung, und die heranwachsende Tochter wurde all dem auch ungeschützt ausgesetzt, stand immer an zweiter Stelle hinter diesen Männern. Es gab keine Nähe, eine Entfremdung auch zwischen den beiden. Und doch war diese Mutter, Zitat Oksana Wasjakina, die Matrix ihres Lebens, ihr Kern. Und die Trauer ist groß, die bringt sie zu dem Entschluss, die Urne dieser Mutter, die in Zentralrussland verstarb, also nicht in Sibirien, zurück an diesen Ort hinzubringen, wo die beiden gemeinsam lebten. Und diese Reise, die zentriert das Buch. Es ist so eine auch Reise der Selbstfindung. Es gibt ein zentrales Vorbild an dieser Stelle ganz kurz, Moskwa Petuschki, auch so eine Reise der Erkenntnis, der Selbstfindung. Und wie der Autor Venedik Jerofejew beschreibt, auch Vesjakina entlang dieser Reise, ja, soziale Realitäten vom Rand der russischen Gesellschaft.
Und was für ein Bild von Russland wird hier gezeichnet?
Ja, ein schmerzhaftes Bild. Es zeigt ein Bild aus der Peripherie, wie schon angedeutet, nicht nur, weil es tausende von Kilometern in den Osten geht, sondern weil eben Menschen im Zentrum stehen, die literarisch wenig sonst Beachtung finden. Also Leute aus prekären Verhältnissen, solche, die nicht in Moskau und Petersburg leben, erschöpfte Menschen, resignierte Menschen, auch in der eigenen Familie. Also der Vater, ein Lastwagenfahrer, ist einige Jahre zuvor an AIDS gestorben, er wird erwähnt. Sie selbst steht gewissermaßen auch am Rand als lesbische Frau in Russland. Und wie zum Trotz reflektiert sie dann trotzdem ganz offen und ziemlich lustvoll auch ihre eigenen Liebesbeziehungen. Das ist schon fast soziologisch. Und wir erfahren auch, welche besonderen Beziehungen es bedurfte, etwa der Mutter einen Hospizplatz zu besorgen. Tagelang hat sie mit ihr Kopf an Fuß auf einem Sofa geschlafen. Also wir werden Zeuge von Gängelei, von Willkür, von verschiedenen russischen Flughäfen, an denen diese Urne nicht weiterreisen soll. Und das Persönliche sei das Typische, sagt sie dann und zitiert damit Jewgenia Ginzburg, die selbst ihre Gulag-Erfahrungen so beschrieben hat. Und das ist hier auch der Fall.
So wie Sie das schildern, Olga, wird ein solches Buch derzeit in Russland wenig Erfolg haben, bei der Doktrin ja bloß kein kritisches Wort nirgends und auch gegen homosexuelle Menschen wird immer schärfer vorgegangen.
Ja, also die Wunde ist ja schon 2021 erschienen, also noch vor dem Krieg, und es gab damals sogar diverse Preise für diesen Prosa-Erstling. Aber mittlerweile soll es Aufrufe geben, diese Bücher von Vesjakina aus öffentlichen Bibliotheken zu verbannen. Ich sage Bücher im Plural, weil mittlerweile ist da eine Trilogie entstanden. Das war Teil 1, den wir jetzt auf Deutsch vorliegen haben. Es gibt eben Bücher über den Vater und auch eine Tante, die an Tuberkulose verstarb. Also diese sibirische Trilogie zeichnet ein Bild des Russlands von heute aus der Peripherie.
Wie ist dieser Roman ästhetisch? Also wie ist er erzählt, wie gestaltet?
Ja, das ist vielleicht das Bemerkenswerteste an diesem Buch, jedenfalls für mich. Sie selbst nennt es ein Poem. Wir hatten es gesagt, sie ist ja Lyrikerin. Ein 12-seitiges Gedicht in freiem Vers ist das Herzstück dieses Buchs. Sie nennt es Todesode. Es ist quasi so eine Schmerzverarbeitung. Und es hat auch eine eigene Kapitelüberschrift in diesem Roman, in diesem Buch. Und auch sonst ist dieses metaphorische, elegische, schmerzhafte sehr stark, also sprachlich sehr, sehr bildreich ist diese Sprache, wie man es ja vermuten kann bei einer Lyrikerin. Aber auch diese beschriebene Reise, die verläuft nicht linear von A nach B, sondern das sind diese kreisenden Bewegungen, Bruchstücke der Erinnerung, tagebuchartig, dann wieder Notizen, essayistische, reflektierende Passagen, wenn es etwa um die Psychoanalytikerin Julia Kristeva geht. Also eine ganz besondere Collage aus verschiedenen Formen, aus verschiedenen Tonlagen, und das macht wirklich den Reiz dieses Buchs aus.
Die Wunde, der Roman von Oksana Vesjakina, jetzt ins Deutsche übersetzt von Maria Raja, veröffentlicht im Blumenbach Verlag, 300 Seiten, kosten 22 Euro. Olga Hochweiß hat uns das Buch vorgestellt, besten Dank Ihnen. Mehr dazu im Netz unter deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt diese traurige Nachricht. Gestern wurde bekannt, dass die Schweizer Schriftstellerin Ruth Schweikert gestorben ist, im Alter von nur 57 Jahren. Ruth Schweikert wurde vor allem in der Schweiz zur prominenten Erscheinung, nicht nur durch ihre Bücher, sondern auch durch ihr entschiedenes öffentliches, gesellschaftspolitisches Engagement. Ihre literarische Karriere begann 1994 beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Es folgten vielfach preisgekrönte Bücher. Zuletzt vor 4 Jahren der Roman »Tage wie Hunde«, in dem sie so offen wie bewegend über ihre Krebserkrankung schrieb. Ruth Schweikert war damals bei uns zu Gast in der Lesart, und das hat sie über diese schlimme Erfahrung gesagt.
Ja gut, es war erstmal, wie wahrscheinlich das jede und jeder so erfährt, ein herauskatapultiert werden eben aus dieser Ordnung der Gesundheit. Es sind Räume, die plötzlich sich anders gestalten. Beziehungsweise es gibt Räume, die man erst betritt, wenn man eben eine solche Diagnose bekommt. Es ist die Sterblichkeit, das Anerkennen der eigenen Sterblichkeit, die man ja immer theoretisch durchaus kennt und auch vielleicht annimmt. Aber ja, diese Erfahrung dann zu machen und zu sehen, natürlich, wie viele einem schon vorausgegangen sind in dieser Erfahrung, wie viele einem auch nachfolgen werden in dieser Erfahrung, wie viele gleichzeitig diese Erfahrung machen. für mich war es, ich möchte ungern von Lehrstück sprechen, aber wenn man nicht aus dieser Erfahrung für sich zumindest etwas auch mitnimmt, dann ist es schade.
Die Schriftstellerin Ruth Schweigert. Jetzt hat sie diesen Kampf gegen den Krebs verloren. Wir verneigen uns, grüßen Sie ein letztes Mal als große Persönlichkeit und Autorin. Und auch unsere Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt werden Ruth Schweigert gedenken. Heute Nachmittag im Deutschlandfunk ab 16.10 Uhr. Deutschlandfunk Kultur, wo wir uns jetzt wieder auf literarische Tipps aus dem bundesweiten Buchhandel freuen. Und heute telefonieren wir mit Potsdam, wo Carsten Wist seinen Literaturladen betreibt. Hallo, willkommen, Herr Wist. Schön, dass Sie mal wieder bei uns sind.
Ja, hallo, Herr Scholl.
Drei Empfehlungen haben Sie für uns. Wir fangen hochprominent an mit einem Literatur-Nobelpreisträger J.M. Coetzee, der Südafrikaner. Einen neuen, eher schmalen Roman gibt es von ihm, jetzt auch auf Deutsch. Der Pole heißt das Buch und es geht, Herr Wist, soweit ich gelesen habe, um Musik, ja, und einen der berühmtesten polnischen Künstler, um Chopin, richtig?
Ja, vollkommen richtig. Erstens schmal ist es, 140 Seiten hat es mal gerade. Und interessant bei Coetzee ist ja, dass er seine Bücher nicht zuerst auf Englisch veröffentlichen lässt, sondern erst in den Übersetzungen. Ja, also insofern haben wir schon eher davon Kenntnis hier im deutschsprachigen Raum, als dann bei den Amerikanern und bei den Engländern, wo überall dann Coetzee dann natürlich im Original erscheinen wird. 140 Seiten, sagte ich ja schon, ist draußen steht zwar drauf Roman, aber es ist eigentlich eine Novelle. Und Sie haben vollkommen recht, klar, es geht um Chopin, beziehungsweise mehr um einen Pianisten, einen älteren Pianisten, eine Art Romantiker, ein polnischer Pianist ja auch dazu, der sozusagen dafür berühmt war, dass er Chopin so entschlankt hat, ja. Und der kommt nach Barcelona, wird eingeladen von einem Club, einer Art Stiftung oder so. Und da ist die federführend ist Beatrice. Das ist eine Spanierin, die ist Ende 40 und hat sich so sehr glatt eingerichtet in ihrer Beziehung. Und nun vor langer Weile wird man so Kunstabende arrangieren. Und da kommt dieser Witold Walczkiewicz hin. Und nun begegnen sich die beiden, also die nüchterne Realistin und eben der polnische, asketische, ältere Romantiker. Und in 5 Kapiteln, sehr kurz und immer noch mal durchnummeriert dann, so wie Aussagesätze, wie Aufzählungen, beschreibt er dann dieses Verhältnis, weil nämlich der polnische Pianist sich in die, sag mal, schöne Spanierin verliebt. Und sie lässt ihn erst einmal ein wenig warten, ein wenig widersteht dem Ganzen und findet aber doch so einen kleinen Punkt der Anziehung. Er will gleich, setzt gleich alles aufs Ganze, aber das passiert gar nicht jetzt so irgendwie so super stürmisch, sondern er macht ihnen den Vorschlag, dass sie nach Brasilien gehen können. Die treffen sich dann in Mallorca und das wird tatsächlich eine aus dieser Künstlernovelle wird dann auch eine kleine Liebesnovelle und das gehört mit zu dieser unerhörten Begebenheit. Und ganz zum Schluss geht sie dann, wenn er gestorben ist, nach Warschau und findet dann noch die Briefe, die er geschrieben hat, aber nie abgeschickt hat, nämlich Gedichte in Form von Gedichten. Ja. Und dann gibt es insgesamt in 6 Kapitel, reagiert sie nochmal auf diese Gedichte. Das ist ein sehr schönes, ein sehr feinfühliges Buch. Und sozusagen Coetzee mal von einer ganz anderen Seite zeigt.
Der Pole von J.M. Coetzee, jetzt in deutscher Übersetzung, Mess Fischer Verlag. Und jetzt haben wir uns besonders über Ihren nächsten Tipp gefreut, Herr Wist. Avalon, den neuen Roman von Nell Sink. Sie war nämlich neulich bei uns hier in der Lesart, die US-Amerikanerin, die im brandenburgischen Bad Belzig lebt. Ich finde ihre Bücher super klasse, so als amerikanische Gesellschaftsporträts. Auch Avalon jetzt. Warum hat Ihnen der Roman anscheinend so gefallen?
Also ich habe Nell Sink auch schon seit dem ersten Buch Mauerläufer so auf dem Schirm. Coetzee hat den Nobelpreis bekommen. Nell Sink hat 2016 unseren Literaturladen eigenen Literaturpreis neben den kleinen Hai bekommen. Und seitdem habe ich alles von ihr gelesen. Sie ist auch öfter im Laden hier bei uns und wir unterhalten sehr viel über Literatur und gar nicht mal so sehr über ihre Bücher, aber doch sehr, was sie kennt sich ja durchaus. Sie ist eine sehr gebildete, philosophisch auch gebildete Autoren, macht immer Spaß, sich mit ihr zu unterhalten. Und Avalon hat genau wieder das, was Sie schon beschrieben haben. Das ist wirklich eine Gesellschaftsblick, den sie da hat. Und in Form einer der Ich-Erzählerin Bran, die ist eine Waisin und kommt, so der Vater ist früh abgehauen nach Australien und die Mutter hat sich dann in ein buddhistisches Kloster abgesetzt und sie wächst sozusagen bei den Stiefeltern da irgendwie auf einer Farm auf und dieser Farm geht sehr eigenartig zu und sie muss sich irgendwie, kämpft sie ums Überleben. Und das ist gar nicht so einfach. Irgendwie muss sie durchkommen, ja. Und wie man bei diesem Durchkommen vielleicht auch noch glücklich werden kann, davon handelt dieser Roman. Sie lernt den Jay kennen. Jay ist ein Typ, der immer tanzen will, aber mit dem freundet sie sich an. Später wird er Filme machen. Aber Peter ist die entscheidende Begegnung für ihn. Nämlich Peter weiht sie sozusagen in die intellektuelle Szene ein, aber so richtig kommt sie da natürlich nicht an. Peter, der kann irgendwie Agamben zitieren und Karl Marx und weiß ich was, Thebeleid gelesen und Kafka und alles Mögliche. Und so wird das so ein bisschen, ist es sozusagen wie ein Bildungsroman der anderen Art, hat so ein bisschen College-Flair und sie versucht ihren Weg zu finden, ja, will aber nie diese akademische Laufbahn machen, versucht Drehbücher zu schreiben und ansonsten hält sie sich tatsächlich mit Rasenmähen und indem sie das Haus von anderen Leuten hütet über Wasser, ja, und die große Frage ist natürlich, wie kriegt sie das alles unter, das bleibt aber bei, wie kriegt sie das alles unter einen Hut, ja, wie gesagt, auch noch mit einem Glücksanspruch, weil Peter, den sie eigentlich liebt, der entzieht sich ihr so ein bisschen, der lässt sie so verhungern und irgendwie kommt sie aber durch, also eine ganz starke junge Frau, diese Bran, ja, und gerade das, was so dieser philosophische Background, der so auf vielen Ebenen so mit durchscheint, das macht dieses Buch natürlich so über die tolle Art zu erzählen, über das, was wir die Amerikaner sowieso so und das Storytelling meinen, ja, und was es so interessant macht, aber da kommt eben diese philosophischen Ausflüge und so. Das sind 12 Kapitel und das sind so wie 12 Runden eines Boxkampfes, ja, aber eben das super Schwergewicht und das, so ein literarisches Schwergewicht ist ja mittlerweile auch Nelsink geworden.
Und dieser neue Roman von Nelsink, Avalon, den gibt es auf Deutsch im Rowohlt Verlag. Zum guten Schluss, jetzt haben Sie noch eine Minute Zeit, Herr Wiss, ja. Wir haben uns ein bisschen vergaloppiert für den britischen Autor Alex Johnson. Schreibwelten, da tauchen ganz viele große Namen auf. Jane Austen, Virginia Woolf, Stephen King, was ist denn das für ein Buch?
Genau, das sind 50 Autoren oder Autorinnen, die da auftauchen und über deren sozusagen Blick in ihre Denkfabrik, davon handelt dieses Buch. Das sind immer so 2 Seiten pro Autor. Und Alex Johnson hat es geschrieben, das ist dann noch illustriert worden, das ist ganz, also wir erfahren so viele Dinge, die vielleicht, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber das ist sehr, sehr, sehr schön gemacht, ja, praktisch, quadratisch, gut sozusagen, dass Allende zum Beispiel immer am 8. Januar mit ihren Büchern anfängt und dass Stephen King einen sehr geregelten Ablauf hat, Amos Oz seine belletristischen Bücher mit der blauen Tinte schreibt, die Sachbücher mit schwarzer Tinte und Montaigne und wir wissen, wo J.K. Rowling in welchem Café sie ihre Bücher geschrieben hat, wo Schech auf seinen Schreibtisch immer hingestellt hat und sprichwörtlich ist er von Virginia Woolf ein Zimmer für sich allein, das ist immer das Allerwichtigste. Und dann gibt es noch ein paar praktische Tipps, also ob man das Museum von Tschechow besuchen kann und was aus dem Haus von Orwell geworden ist oder vielmehr das Haus von Tschechow ist aus dem Museum geworden und so weiter und so fort und Dylan Thomas. Und die meisten Häuser sind allerdings im Privatbesitz. Also das ist sehr viel Information, sehr schön gemacht, ganz zart, sodass wir unseren Heroes sozusagen bei der literarischen Tätigkeit so ein bisschen über die Schulter gucken können.
Ach, ich solche Bücher liebe. Das schnabbelt man so schön nebenbei, ja, genau. Weg bei der U-Bahnfahrt. Im richtig. WBG Theiss Verlag ist dieses Buch von Alex Johnson veröffentlicht, Schreibwelten. Und damit haben wir Sie beisammen, die aktuellen Lektüre-Empfehlungen aus dem Literaturladen in Potsdam. Vielen Dank, Herr Wiss, alles Gute, einen schönen Büchersommer wünschen wir Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen. Alles Liebe.
Vielen Dank, Ihnen auch.